La Rochelle und fuhren an der Küste des Atlantik weiter nach Rochefort. Man muss sich das einmal vorstellen. Der deutsche Soldat am Atlantik. Wenn man eine Linie zieht, hinauf, angefangen von Bordeaux, längs der atlantischen Küste am Kanal vorbei, über die Nordsee hinauf nach Norwegen bis nach Narvik, eine unendlich lange Strecke, eine Front und eine Basis von ungeheurer Ausdehnung. Dort überall sind unsere Flughäfen. Die deutsche Luftwaffe, sie steht am Atlantik. Von hier aus beherrscht sie den Luftraum über dem Atlantik und es gelingt ihr souverän, den Zugriff hinaus in die Welt zu erlangen. Und von hier aus hat sie die Basis zu den größten Operationen, vor allem zu den nächsten Operationen gegen unseren Hauptfeind, gegen England.
Doch es geht nicht gegen den Hauptfeind. Die deutschen Truppen stehen zwar am Atlantik, aber der Befehl zum Angriff gegen die britischen Inseln bleibt aus.
Die deutsche Luftwaffe verliert im Herbst 1940 die Schlacht über England, trotz ihrer Flughäfen an der Kanalküste. Und auch der U-Boot-Krieg bringt nicht den entscheidenden Erfolg.
Trotzdem prahlt Hitler am 30. Januar 1941:
Der Nationalsozialismus wird die kommenden 1000 Jahre der deutschen Geschichte bestimmen. Der ist nicht mehr wegzudenken. Ich darf aber doch zurückweisend schon eines sagen. Schon das Jahr, das hinter uns liegt und der letzte Teil des vorvergangenen Jahres, haben praktisch diesen Krieg entschieden. Der Gegner, den sie zuerst im Osten mobilisierten, wurde in wenigen Wochen beseitigt. Der Versuch, uns von Norwegen, von den Erzbasen abzuschneiden und eine Angriffsbasis gegen Nordostdeutschland zu gewinnen, wurde in wenigen Wochen desgleichen erledigt. Der Versuch, über Holland und Belgien die Ruhrgrenze und Ruhrzone zu erreichen, brach nach wenigen Tagen zusammen. Frankreich ging den gleichen Weg. England wurde von dem Kontinent weggejagt. Ich lese einige Male jetzt so, dass die Engländer die Absicht haben, mit einer großen Offensive jetzt irgendwo zu beginnen. Ich hätte nur den einen Wunsch, wenn Sie mir das vorher mitteilen wollten, ich würde dann das Gebiet in Europa vorher räumen lassen.
Statt in England landen am 11. Februar 1941 deutsche Truppen in Nordafrika, um dort die von den Briten zermürbten italienischen Streitkräfte zu unterstützen. Nach Erkundungsvorstößen im März rollt schon am 4. April unter dem Befehl des Generals Rommel die deutsch-italienische Offensive zur Wiedereroberung der Cyrenaika an. Wird der Krieg in den Südosten getragen. Dort hat sich nach Ungarn, Rumänien und der Slowakei auch Bulgarien dem Drei-Mächte-Pakt zwischen Deutschland, Italien und Japan angeschlossen.
Als sich auch die jugoslawische Regierung bereit erklärt, dem Bündnis beizutreten, lobt der deutsche Reichsaußenminister von Ribbentrop ihre Einsicht.
Heute stehen daher Deutschland, Italien, Japan, Ungarn, Rumänien, die Slowakei, Bulgarien und Jugoslawien im Geiste einer neuen Solidarität zusammen, um vor allem jeden weiteren Versuch einer Ausweitung des Krieges zu verhindern. Dass Jugoslawien bei dieser Neuordnung in einem zukünftigen blühenden Europa den ihm gebührenden Platz auf dem Balkan einnehmen wird, ist eine zwangsläufige Folge seines heutigen Beitritts zum Drei-Mächte-Pakt von Berlin.
Aber zwei Tage darauf revoltiert in Belgrad die Armee. Die Regierung wird gestürzt. Das neue Militärregime bemüht sich um Beistand in London und Moskau. Darauf marschieren am 6. April deutsche Truppen in Jugoslawien ein.
Es gibt auch gleich ein Lied für diesen Balkanfeldzug. Ein Lied, das mit dem Thema des Prinzen Eugen eingeleitet wird. Der edle Ritter hat vor über 200 Jahren auch in Belgrad gefochten.
Musik. will bedrohen unsere Landen. Nun stoßen wir Geld und Gehau. Wir umwallende Karawanken sind das zur Sache und Trau. Wir stürmen dem Sieger entgegen, zu säubern Europas Haus. Und schlagen mit hämmernden Schlägen die Prinzen zum Lande hinaus.
Am 12. April fällt Belgrad. Am 17. April kapituliert die jugoslawische Armee.
Am 7. März sind britische Truppen auf Wunsch der griechischen Regierung in Piräus gelandet. Um die südosteuropäische Flanke zu sichern, marschieren die deutschen Armeen gleich weiter, über Albanien nach Griechenland, wo die Italiener seit Oktober 1940 in erfolglosem Kampf stehen. Jetzt gibt es Erfolge.
Am 21. April kapituliert die griechische Armee. Am 24. April gelingt der Durchbruch durch die britische Auffangstellung am Thermopylenpass, der historischen Verteidigungslinie der Spartaner. Am 27. April wird Athen besetzt. Ende Mai wird die Insel Kreta, wohin sich die britischen Truppen zurückgezogen haben, von Fallschirmjägern genommen.
Die deutschen Verluste bei dieser Luftlandeoperation sind blutig.
Unserer Fallschirmjäger. Transportgeschwader einsatzbereit zum Angriff auf Kreta. Befehlsausgabe. Jeder Landeplatz wird genau festgelegt. Unter uns Kreta. Stukas bereiten die Landung der Fallschirmjäger vor. Bomben auf Flak-Artilleriestellungen und Befestigungen der Engländer. Das Einsatzziel ist erreicht. Die Fallschirmjäger springen in dichten Gruppen ab. Die nächste Welle ist startbereit. Gebirgsjäger, Sie sollen auf den Flugplätzen gelandet werden, die die Fallschirmjäger inzwischen genommen haben.
Deutsche Truppen stehen an den Küsten der Ägäis, an der Adria, am Atlantik bis zum Nordkap. In Nordafrika bereiten sie sich zum Angriff gegen Kairo vor.
Die beiden neuen Blitzfeldzüge auf dem Balkan haben Hitler offenbar in dem Glauben bestärkt, unbesiegbar zu sein. In dieser Verblendung gibt er den Befehl zum Auslösen des Falls Barbarossa, zum Angriff gegen die Sowjetunion. Am 1. September 1939 hat er seinem Volk den Nicht-Angriffspakt mit den Sowjets als etwas Unerschütterliches hingestellt.
Wir sind uns beide Seiten darüber ganz klar geworden. Jeder Kampf unserer Völker gegeneinander würde nur anderen einen Nutzen abwerfen. Wir haben uns daher entschlossen, einen Pakt abzuschließen, der zwischen uns beiden für alle Zukunft jede Gewaltanwendung ausschließt. Der uns in den europäischen Fragen zur Konsultierung verpflichtet, der uns das wirtschaftliche Zusammenarbeiten ermöglicht und der es vor allem sicherstellt, dass sich die Kräfte dieser beiden großen, gewaltigen Staaten nicht miteinander oder gegeneinander verbrauchen. Jeder Versuch des Westens, hier etwas zu ändern, wird fehlschlagen. Ich möchte das gleich hier versichern, dass diese politische Entscheidung eine ungeheure Wende für die Zukunft bedeutet und eine endgültige ist. Dass das ganze deutsche Volk diese meine politische Einstellung begrüßt wir. Russland und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft. Und beide waren letzten Endes die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll und wird das nicht mehr passieren.
An einem Junimorgen des Jahres 1941 verkündet die Stimme des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda zur Überraschung von Freund und Feind, dass der Führer seine Ansichten und seinen Willen geändert hat.
Heute stehen rund 160 russische Divisionen an unserer Grenze. Seit Wochen finden dauernde Verletzungen dieser Grenze statt, nicht nur bei uns, sondern ebenso im hohen Norden wie in Rumänien. Russische Flieger machen es sich zum Vergnügen, unbekümmert diese Grenzen einfach zu übersehen, um uns wohl dadurch zu beweisen, dass sie sich bereits als die Herren dieser Gebiete fühlen. In der Nacht vom 17. zum 18. Juni haben wieder russische Patrouillen auf deutsches Reichsgebiet vorgeführt und konnten erst nach längerem Feuergefecht zurückgetrieben werden. Damit aber ist nunmehr die Stunde gekommen, in der es notwendig wird, diesem Komplott der jüdisch-angelsächsischen Kriegsanstifter und der ebenso jüdischen Machtherber der bolschewistischen Moskauer Zentrale entgegenzutreten. Deutsches Volk, in diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den die Welt bisher gesehen hat. Im Verein mit finnischen Kameraden stehen die Kämpfer des Sieges von Narvik am nördlichen Eismeer. Deutsche Divisionen unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen schützen gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall den finnischen Boden. Von Ostpreußen bis zu den Karpaten reichen die Formationen der deutschen Ostfront. An den Ufern des Brut, am Unterlauf der Donau bis zu den Gestaden des Schwarzen Meeres vereinen sich unter dem Staatschef Antonescu deutsche und rumänische Soldaten. Die Aufgabe dieser Front ist daher nicht mehr der Schutz einzelner Länder, sondern die Sicherung Europas und damit die Rettung aller. Ich habe mich deshalb heute entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Möge uns der Herrgott gerade in diesem Kampfe helfen. Berlin, den 22. Juni 1941. Adolf Hitler.
Wieder Vormarsch, wieder glänzende Siege, wieder effektvolle Sondermeldungen.
Wie im Wehrmachtbericht vom 5. August, 100 Kilometer südostwärts Smolensk, neu eingeschlossen gemeldeten sowjetischen Verbände wurden vernichtet. Über 38.000 Gefangene wurden eingebracht, 250 Panzerkampfwagen, 359 Geschütze und weiteres Kriegsmaterial erbeutet.
Nun brausen nach Osten die Heeren ins russische Land hinein. Kameraden, nun an die Gewehre, der Sieg wird unser sein. Von Finnland bis zum Schwarzen Meer.
Eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier vom 14. August 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht geht bekannt. Unter dem Druck, der in rastloser Verfolgung zwischen dem Dnester und dem Dnieper nach Süden vorstoßenden deutschen, rumänischen, ungarischen und italienischen Verbände steht die Verteidigung der Westukraine durch die Sowjetwehrmacht vor ihrem völligen Zusammenbruch. Odessa ist von rumänischen Truppen eingeschlossen. Nikolajew durch deutsch-ungarische Verbände von Westen und Osten umfasst. Westlich des Bug gehen stärkere Teile des Feindes ihrer Vernichtung entgegen.
Thank you.
Oberhauptquartier, 16. Oktober. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Osten wird schon an mehreren Stellen um die etwa 100 Kilometer vor Moskau verlaufende äußere Verteidigungslinie der sowjetischen Hauptstadt gekämpft. Die wichtigen Städte Kaluga und Kalinin, 160 Kilometer südwestlich bzw. nordwestlich Moskau, sind seit Tagen in unserer Hand. Zwischen dem Asowschen Meer und dem Donetsk schreitet die Verfolgung des geschlagenen Feindes erfolgreich fort. Verbände der Waffen-SS nahmen im Häuser- und Straßenkampf die Hafenstadt Taganrog. Auf der Krim wurden in der letzten Nacht sowjetische Flugplätze bombardiert. Wie durch Sondermeldung bekannt gegeben, ist die Doppelschlacht von Bryansk und Wjasma siegreich beendet. Unter dem Oberbefehl des Generalfeldmarschalls von Bock haben Truppen des deutschen Heeres in engstem Zusammenwirken mit der Luftflotte des Generalfeldmarschalls Kesselring die sowjetische Heeresgruppe des Marschalls Timoschenko in Stärke von 8 Armeen mit 67 Schützen, 6 Kavallerie, 7 Panzerdivisionen und 6 Panzerbrigaden vernichtet. Die Säuberung des Kampfgebietes ist im Wesentlichen abgeschlossen. Die in der gestrigen Sondermeldung bekannt gegebenen Zahlen haben sich inzwischen auf 657.948 Gefangene, 1.241 Panzerkampfwagen und 5.396 Geschütze erhöht. Führerhauptquartier, 29. Oktober 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In hartnäckigen Kämpfen haben Infanteriedivisionen im Zusammenwirken mit Verbänden der Luftwaffe den Zugang zur Halbinsel Krim erzwungen. Liegen unter dem beobachteten Feuer deutscher Artillerie. Die Luftwaffe setzte Küstenbatterien bei Sewastopol durch Bombenvolltreffer außer Gefecht, zerstörte wichtige militärische Anlagen im Hafen und beschädigte zwei größere Frachter. Weitere Luftangriffe richteten sich gegen die aus Kertsch flüchtenden Truppen.
Eine der letzten Siegesmeldungen des Jahres 1941. Der Winter hat eingesetzt.
Die deutschen Truppen sind auf Schlamm und Frost nicht vorbereitet. Die Russen aber werfen aus Sibirien neue, frische Truppen an die Front. Der deutsche Angriff kommt zum Stehen.
Es ist nichts mit einem neuen Blitzkrieg. Hitler entlässt im Dezember den Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch, und übernimmt selbst die Führung.
Leicht war die Umstellung vom Vorwärtskrieg zur Verteidigung im Osten nicht. Die Verteidigung hat uns nicht der Russe aufgezwungen, sondern nur 38 und 40 und 42 und zum Teil 45 Grad Kälte waren es. Und in dieser Kälte, da kann eine Truppe, die das von sich aus nicht gewohnt ist, zunächst zu wenig kämpfen, als sie in der Gluthitze der Wüste in gewissen Monaten kämpfen kann. Allein in diesem Moment, da diese schwere Umstellung notwendig war, da habe ich es wieder als meine Aufgabe angesehen, die Verantwortung auch dafür auf meine Schultern zu nehmen. In 4 Monaten waren wir fast bis Moskau und Leningrad gerückt. 4 Monate des Winters im Norden sind jetzt vorbei. Er ist wenige Kilometer an einzelnen Stellen vorwärts gekommen und hat dort Hekatomben an Blut und Menschenleben geopfert. Es mag ihm das gleichgültig sein, aber es wird in wenigen Wochen im Süden bereits sich der Winter brechen. Und es wird dann der Frühling weiter nach dem Norden ziehen. Das Eis wird schmelzen. Und es wird eine Stunde kommen, wo der Boden wieder hart und fest wird. Wo der deutsche Musketier mit seinem Gerät auf ihm wieder operieren kann. Und wo neue Waffen aus der Heimat nachströmen werden.